Ja, willkommen zur Episode 73. Heute geht's mit Carlos Frischmuth, der ist Manager bei Hanes, der Personalvermittler, um das Thema New Work. Ja, es kursiert an jeder Ecke. Wir werden irgendwie alle in Berlin Mitte Lofts arbeiten wir und da wird uns vom Feelgood Manager Obst hinterhergetragen und wir können irgendwie unsere Kreativität an Palettentischen entfalten. Und was ist da wirklich die Substanz? Was ändert sich im Arbeitsmarkt wirklich für alle und für was ist ein großer Trend und was ist irgendwie nur so ein Medienbild? Das schärfen wir in diesem Interview. Und dann gibt es ein bisschen Punkrock in der Future Sounds Liste. Bis dann, viel Freude mit der Episode.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Carlos Frischmuth. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, Carlos Frischmuth, mein Name. Ich bin seit 23 Jahren im Bereich Dienstleistung unterwegs, und zwar in einem speziellen Gebiet der Personaldienstleistung, Personalgewinnung in Festanstellung, Zeitarbeit, sehr viel aber auch mit Freelancing und Selbstständigkeit habe ich zu tun, Dienstwerkverträge, öffentlicher Sektor, private Unternehmen, große Unternehmen, kleine Unternehmen, also in allen möglichen Facetten. Und über diese Zeit habe ich als Praktiker, der ich heute immer noch bin, Selbstführungskraft, Selbstmanager, mit über 250 internen Mitarbeitern und über 1000 externen, habe ich mich immer weiter mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt, sitze in Berlin, so dass es hier dazu kam, dass ich auch in die politische Arbeitsmarktdiskussion reingekommen bin, also im Nebenjob quasi als Praktiker, als Manager bei einer internationalen Personalberatung, eben auch als Lobbyist quasi tätig bin. Wir nennen es Neudeutsch Public Affairs, also ich spreche übers Jahr mit ganz vielen Abgeordneten, habe auch einen eigenen Verband gegründet für den Bereich Wissensarbeit, dort eher das Thema Selbstständigkeit in Wissensarbeit, weil da gibt es Unsicherheiten für Auftraggeber und Auftragnehmer. Das ist der Bundesverband für selbstständige Wissensarbeit e.V. Da sind wir praktisch auch ganz häufig im politischen Dialog. Ja, und über die Zeit kam es eben dazu, dass ich bei all diesen Debatten gemerkt habe, es gibt ganz viele Narrative sind unterwegs und ganz viele auch Legenden und Mythen, insbesondere zu dem neuen oder relativ in der jüngeren Zeit intensiv diskutierten Thema New Work, so dass ich dazu kam, ein Buch darüber zu schreiben, über New Work, aber auch ein Stück weit die provokanten Thesen da ein Stück weit aufgreife, so dass zum Titel, der Titel erweitert wurde auf New Work Bullshit, ist im FAZ-Verlag im Jahr 2021 erschienen, und ja, und mit diesen Themen bin ich im Markt unterwegs und immer wieder oft in Diskussionen politisch oder in den Unternehmen.
Also das Thema Personalentwicklung oder Personal als solche ist in der demografischen Gesellschaft ein bisschen zäh gefunden. Es ist eigentlich überall Mangel da. Wenn Sie so jetzt auf Ihre Berufslaufbahn zurückschauen, Sie haben so dann ja zwar Anfang der Nullerjahre angefangen, damals war ja noch so Hartz-Reform unterwegs und alles war relativ schwierig in Deutschland. Heute ist es ja mehr oder weniger freie Platzwahl, oder? Kann man das so grundsätzlich sagen?
Ja, es hat schon natürlich einen Wandel jetzt stattgefunden. Wir reden wahrscheinlich schon dann, also ich bin Ende der 90er in den, oder in den 90ern in den Arbeitsmarkt gekommen. Und da war das noch nicht so erlebbar. Wir haben zwar schon über den demografischen Wandel gesprochen, dass sich der Demografienbaum verändert, also dass wir mehr Ältere haben werden, weniger oder jüngere, ein geringerer Anteil Nachkommen. Das ist faktisch so. Das wächst sich jetzt erst, wenn man so will, in den 20er Jahren, in denen wir jetzt gerade sind, stärker raus. Wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Babyboomer-Generation quasi offiziell sozusagen in den Ruhestand entlassen, wenn sie denn wollen. Das ist noch eine spannende Debatte, ob sie denn wirklich wollen und ob sie es sollten. Aber dem Renteneintrittsalter nach können sie sozusagen aus dem Arbeitsmarkt austreten. Das sind immerhin Das ist eine ganze hohe Anzahl, viele Millionen, die fehlen dem Arbeitsmarkt und die fehlen jetzt schon. Wir haben aktuell, wenn wir sprechen hier im Jahr 22, sozusagen nach Corona oder im Frühjahr 22, bereits wieder 45 Millionen Beschäftigte im deutschen Arbeitsmarkt, das sind also alle damit gemeint, auch die Minijobber, die Selbstständigen, also wenn wir alle mal zusammenzählen, das ist sozusagen jetzt wieder der Rebound zu dem Jahr 2019, da hatten wir den besten Beschäftigtenmarkt, den wir jemals in der Bundesrepublik Deutschland hatten. Und wir haben jetzt sozusagen nach der Pandemie, sind wir wieder auf dem Punkt. Das zeigt, wie resilient der Arbeitsmarkt ist, jetzt trotz der auch Konflikte und Schwierigkeiten, geopolitischen Konflikte, dass wir momentan eben sehr, sehr starken Arbeitsmarkt haben. Und es wird sich, sofern nicht die Wirtschaft in eine Rezession kommt, auch die nächsten Jahre so halten. Und damit ist in der Tat relativ viel Arbeit verfügbar und es ist ein Arbeitnehmermarkt. Da hat man natürlich viel mehr Chancen, neue Jobs zu bekommen, besser bezahlte Jobs zu bekommen, und das findet auch eben statt in Deutschland.
Wenn ich mir diese, auch ich sitze ja in der Provinz, das ist eine etwas distanzierte Sicht zu dem Ganzen, wenn ich mir das mal angucke mit New Work, das ist so ein bisschen die Generation Y und Z, die eigentlich ja weiß, dass sie unglaublich knappes Gut auf dem Arbeitsmarkt sind, dass sie im Prinzip jetzt mehr den Job so gestalten können, wie sie wollen, dass es alles irgendwie Spaß machen muss, dass das Team stimmt, dass wir einen Feel-Good-Manager brauchen, der mir das Obst hinterher trägt und all dieses. Ist es ein bisschen überspitzt oder ist das auch Ihre Wahrnehmung von dieser New Work-Bewegung, die dann ja natürlich auch mehr auf den Social Medias unterwegs sind als so in klassischen Medienformaten?
Ich würde dazu zwei Gedanken teilen. Einerseits würde ich ein Stück weit widersprechen, dass wir es auf diese, Sie haben es jetzt auf diese beiden Generationen reduziert. Nein, es trifft eigentlich für den gesamten Arbeitsmarkt zu, also auch schon diejenigen, die schon länger im Arbeitsmarkt unterwegs sind. Und ich kriege jetzt die ganzen Generationeneffekte gar nicht zusammen, alle Buchstaben, weil das auch jemand, der aktuell 40, 50 ist und in einem Engpassberuf ist, egal welchen wir da nehmen, ja, das kann der ITler sein, das kann aber auch irgendwo vielleicht an manchen Stellen ein Leiter eines Restaurantbetriebes sein, oder in einem Hotelmanager, der gerade gefragt ist, weil auch dort fehlen Leute in der Gastronomie, Hotellerie. Also das kann in ganz unterschiedlichen Branchen sein, das kann im öffentlichen Sektor sein, wie auch immer. Das heißt, also das ist schon mal übergreifend der Fall. Und nicht nur auf Generationen reduziert, aber Sie haben es ja zugespitzt auf diese, ist es in eine Generationenblase oder Wissensarbeiterblase. Ich glaube schon, dass es eine Blasendiskussion ist, weil es natürlich in den Wissensarbeiterbereichen ein Thema ist. Das macht aber, also die Büroarbeiter, klassische Wissensarbeiterjobs, die auch überhaupt diese Flexibilitäts Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten oder von woanders zu arbeiten und noch zeitlich flexibler zu sein, das wird ja sehr stark mit New Work verbunden. Und da ist es eine ziemliche Blase, weil in vielen anderen Jobs, sei es, ich gucke jetzt in Berlin hier gerade runter auf unter die Linden, da fährt gerade hier so ein gelber BVG-Bus vorbei, da sitzt ein Busfahrer drin, der wird auch die nächsten Jahrzehnte noch da drin sitzen, außer er wird durch autonome Fahrsysteme ersetzt. Also, und drüben in den Geschäften stehen Verkäufer oder wird man an der Theke bedient, in der Bäckerei und da ist ein Handyladen, da sind auch Verkäufer. Also ganz viele Menschen sind ja weiterhin auf der Fläche und sind in ihren klassischen Jobs unterwegs, und deswegen muss man ganz klar sagen, das ist eine Blasendiskussion. Man muss gucken, dass man das auch richtig einordnet, weil es gilt natürlich nicht für alle.
Ja, aber genau. Aber wenn wir mal bei den Jüngeren bleiben, also bleiben wir mal bei der faktischen Treue. Wir reden wahrscheinlich so ein bisschen ab die Geburtsjahrgänge 90.
Ja.
Und dafür kommt es jetzt dann auch mehr Social Medias oder meinetwegen auch noch die letzten Printmagazine, die es so gibt. Kommt irgendeine Influencerin oder was auch immer, das sie genau bezeichnet und sagt, so will die Generation YZ, wer auch immer, arbeiten. Hat wahrscheinlich nie richtig gestimmt, weil eine Generation, das sind dann irgendwie 10, 15 Millionen Deutsche, die diese Altersausprägung haben, ja, und sind unterschiedlich. Was kann man denn jetzt wirklich substanziell über so eine junge Generation sagen, was deren Vorstellung vom Arbeitsleben angeht?
Ich glaube, Herr Fark, dass es so ist, dass natürlich die Erwartungshaltung, ja, dieser Generation durch ihre Prägung, durch die Möglichkeiten, die sie von zu Hause mitbekommen haben, auch durch die vielleicht auch Freiheiten oder vielleicht auch das Behütetsein, wie auch immer, was da mit eingewirkt hat, das prägt ja, dass natürlich diese Erwartungshaltung auf den neuen Arbeitgeber, potenzielle Arbeitgeber übertragen wird. Und das ist ein anderes Erwartungslevel, als wir vielleicht in den 60er, 70er, 80er Jahren hatten. Und natürlich jetzt auch das Verständnis oft da ist, da sind genauso Unsicherheiten da, aber natürlich wissen die auch, naja, wenn es in diesem Unternehmen nicht passt, dann gibt es da drüben wieder ein anderes Unternehmen, weil so viele Jobs, so viele potenzielle Arbeitgeber und Jobs gab es noch nie in diesem Land und auch in vielen anderen Ländern. Das heißt, wir haben momentan das höchste Jobangebot, was wir jemals hatten. Also wenn wir mal alle Stellenanzeigen sondieren und ich mache das regelmäßig, schauen wir das an. Also insofern sind natürlich diese potenziellen Bewerber sehr verwöhnt und sind auch dadurch gar nicht bereit, jetzt vielleicht so viel Aufwand für sich zu betreiben und jetzt auf Jobsuche zu gehen oder dann große Bewerbungsschreiben zu machen. Das verändert natürlich komplett auch dann alle Bewerbungsprozesse. Also da schreibt keiner mehr irgendwie, das sind keine 2, 3 Stunden für ein Anschreiben. Die wird es trotzdem geben, Sie haben ja recht, es gibt ja sehr unterschiedliche Leute, auch in diesen Generationen. Also das verändert das komplette Personalwesen, Bewerbungswesen, wie mit Bewerbenden umgegangen wird und wie die sich natürlich auch im Markt bewegen. Ja, die bewerben sich per LinkedIn und wenn sie nicht innerhalb von einem Tag vielleicht reagiert haben, weil sie eine Stelle draußen haben, dann sind die schon wieder weitergezogen, haben woanders einen Arbeitsvertrag bekommen. Ja, also das ist sehr, sehr dynamisch und die Erwartungen haben sich stark verändert.
Ja, aber das klingt jetzt so ein bisschen, ach, früher war alles besser. Ist es doch auch nicht,
Nein,
oder?
nein, nein. Also ich muss sagen, ich begrüße das sehr. Unter uns, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber ein Bewerbungsschreiben zu erstellen, ja, wo man dann sagt, man hat hoffentlich alle Facetten richtig gemacht, hat man das Unternehmen, hat man sich gut platziert, hat man das Unternehmen gut angesprochen, und da war vielleicht irgendwo mal, vielleicht mal ein Fehler ist reingerutscht, das passiert jedem, ja, und wir haben noch, hat die halbe Familie drüber geschaut, und dann wurde man aussortiert. Das ist das, was, das zum Glück immer weniger wird, das können sich Firmen nicht erlauben. Und jetzt sind Firmen und da, Großkonzerne wie Mittelständler, die alle auch vielleicht vorher gesagt haben, hoch, wir wählen nur die Besten aus und hier wird streng selektiert. Und die Frage ist immer, wie wir die Besten bekommen haben, vielleicht nach gewissen Formalien. Aber jetzt kriegen auch mal andere Menschen eine Chance, die vielleicht nicht jetzt perfekten Anschreiben erstellen, aber vielleicht trotzdem am Ende ganz gute Buchhalter oder ITler oder Verkäufer sind. Ja, und insofern ganz im Gegenteil. Ich begrüße das sehr. Ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung. Das ist menschengerechter. Darum geht es mir auch im Kontext von New Work, wenn wir den Begriff verwenden wollen. Ich bin kein Fan von dem Begriff. Aber damit eben nicht New Work Bullshit entsteht, das ist eine Weiterentwicklung des Arbeitsmarktes. Das ist menschengerechter. Das ist näher an dem, was Menschen brauchen. Und insofern ganz im Gegenteil, das ist eher eine positive Entwicklung.
Ja, wobei es ist ja so eine Frage. Als diese Welle jetzt der Demografie Anfang der 2010er aufkam, und jetzt ist jetzt 2019 großes Jahr gewesen, wo wirklich sehr viele Jobs bei sehr wenigen Anbietern gab. Jetzt haben wir nehmen das Interview am 4.5.22 auf. Da war die Corona-Pandemie dazwischen und jetzt scheint sich das wieder in langsam immer im Mai 22 zu normalisieren. Aber als das anfing, war ja auch so die Debatte, das Personalwesen ist eigentlich überflüssig. Wir finden heute ist es ein Verkäufermarkt. Sie müssen ein bisschen Werbung machen für die Arbeitgeber. Und wie gesagt, es ist heute dann bei LinkedIn oder bei Xing oder bei anderen großen Plattformen oder dann auch bei Twitter und ähnlichem, die direkte Ansprache, wir brauchen das Personalwesen nicht. Wofür braucht man es dann eigentlich noch? Wenn eigentlich Prinzip wir Arbeitnehmer haben, die sowieso wissen, die sind in einer sehr, sehr guten Position, sie können sich das Arbeitsleben so gestalten, wie sie wollen. Was soll denn dann ein gutes Personalwesen noch leisten?
Oh, da bin ich ja sehr, sehr kritisch, wenn Sie das so sagen. Denn Jetzt müssen wir unterscheiden, was verstehen wir unter Personalwesen, in welcher Funktion ist das Personalwesen. Also in einer Organisation, in einer Klassenorganisation erfüllt das Personal, die Personalstruktur, HR, wie man neudeutsch sagt, ja ganz viele Funktionen. Es ist einerseits, geht es um Rekrutierung, es geht natürlich auch um Mitarbeiterbetreuung, es geht um also ganz viele Aufgaben, die da drin abgewickelt werden. Ich glaube, dass es eher eine Aufwertung gibt von Strukturen, die in Organisationen sich um den Personalkörper technisch gesprochen kümmern. Also von der Gewinnung, Onboarding, bis hin natürlich auch am Ende vielleicht auch zum Ausscheiden aus einem Unternehmen, die Begleitung der Beschäftigten. Dass sie ihre Anfragen, ihre Themen, die sie haben über die Zeit, dann wird jemand schwanger, scheidet aus, Elternzeit, kommt zurück, es gibt mal Krankheitsphasen. Also die Mitarbeitendenbetreuung zu begleiten, all diese Prozesse, das ist eher aufgewertet und in vielen Organisationen teilweise manchmal auch durch Shared Service Center, also irgendwie outgesourced. Ich bezweifle, dass das nicht sich weiterentwickeln muss oder entwickelt hat. Ich glaube, hier kommen ganz viele neue Anforderungen dazu. Man macht das Stichwort zum Beispiel auch Wellbeing, ja, was ist das Angebot für die Mitarbeiter, dass es denen gut geht, sowohl psychisch als auch physisch, ne, macht man Angebote, Stressmanagement, was auch immer. Also das entwickelt sich ständig weiter. Wie gesagt, von den Bewerbungsprozessen bis vom Onboarding bis zum Offboarding, den gesamten mitarbeitenden Lebenszyklus, wenn man so will. Und ich glaube, da sind die Anforderungen eher gewachsen, auch in einem jetzt enger werdenden Arbeitnehmermarkt, muss das Angebot hier wachsen, da muss ganz viel passieren. Organisationen, die das nicht schaffen, bleiben auf der Strecke, werden schlechter bewertet werden auf so Portalen, die haben wir gerade Xing erwähnt, die Plattform Kununu, die da ja so Arbeitgeberplattform ist, oder auf Glassdoor ist auch so ein Anbieter. Da kann man schon relativ gut rauslesen, wie Organisationen mit ihren Beschäftigten umgehen, bis hin zu Führungsarbeit und Kultur und insofern eher eine Aufwertung dieser Personalstrukturen. Ja, wenn das Ihre Frage beantwortet, in die Richtung geht, die Sie verfolgen.
Ja, aber dann noch mal die Richtung. Wenn es jetzt, also wir haben, ich überzeichne mal den Begriff New Work. Wir stellen uns da so hippe Großstädte in Berlin Mitte vor, die an Tischen aus brainstormen, eine neue App entwickeln und dieses und jenes, und der Feelgood Manager kommt vorbei und bringt frische Äpfel, damit alle sich gesund ernähren können. Das ist ja so ein bisschen dieses Versprechen von New Work oder das, was dahinter steht, diese Bilder.
Das sind so die plakativen Bilder, die man vielleicht ganz gerne mit New Work verbindet, aber deswegen sage ich auch, das ist für mich ein Stück mal bis zu einem gewissen Grad New Work Bullshit, weil es natürlich in dieser Form nicht für jede Organisation aufgehen kann und auch nicht und auch nicht wirklich das ist, was die neue Arbeitswelt sein muss. Ja, weil sie besteht natürlich nicht aus Obstkörben und hippen Büros, wenn ich eh nicht mehr im hippen Büro bin, sondern im Grunde zu 80% vielleicht doch zu Hause sitze, wenn mein eigenes hippes Büro zu Hause mache oder wie auch immer. Also dieser Konkurrenzkampf, die Büros immer schöner zu machen, liegt ja sozusagen in dem Paradigma, dass alle vor Ort arbeiten müssen. Ja, aber wenn alle nicht mehr vor Ort arbeiten müssen, auch wenn jetzt Apple, glaube ich, keine Ahnung, paar Milliarden für das tolle Office da ausgegeben hat in Silicon Valley und Google genauso und da kommt keiner mehr, dann ist ja, das sind ja auch schon wieder Extrembeispiele, dann können die ja gar nicht das tolle Office vor Ort erleben, also zahlt es gar nicht auf deren New Work Experience ein. Außer natürlich, dass sie vielleicht zu Hause flexibel arbeiten können. Und insofern ist das eine Illusion und das ist nicht New Work, sondern das, was echtes New Work ist oder ist eine neue Arbeitswelt, die im Grunde bessere Unternehmen erschafft, die wirklich echt sind, die ganzheitlich erlebbar sind, keine Fake-Kulturen haben, die gute Führungsstrukturen haben, wo Leute ehrlich sprechen, wo das, was besprochen wurde, auch eingehalten wird, wo vielleicht aber genauso eine Leistungserwartung artikuliert wird, weil man sagt, wir müssen ein betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen, wir müssen auch irgendwie die und die Ziele verfolgen und die Leute nicht irgendwie vorgehalten bekommen, oh, das ist aber hier ist alles möglich, aber dann ist doch nicht alles möglich und man wundert sich. Also insofern relativ echte Unternehmen oder echte Unternehmen, die sich auch so präsentieren und nicht zu viel Kulissenschieberei betreiben, wie ich es nenne, sondern wirklich auch nachhaltig so erlebbar sind vom ersten Tag bis zum letzten Tag, wenn man da als Beschäftigter tätig ist. Und das ist die Zukunft. Das ist dann für mich dann echtes New Work. An vielen Stellen ist es leider New Work Bullshit. Das ist ja so, wenn es nämlich dann zu viel dahin geht, was Sie jetzt beschrieben haben, aber das nicht unbedingt besser Unternehmen macht.
Das ist im Prinzip, da haben Sie die Antwort gegeben, bevor ich die Frage richtig ausformuliert habe. Also es sollte nicht irgendwie diesen plakativen Bildern, die da in dieser New Work-Debatte rumgeistern, gefolgt werden, sondern versucht werden, einen eigenen, halbwegs authentischen, ehrlichen Führungsstil, Führungskultur zu entwickeln.
Genau. Also einfach auch die eigenen Möglichkeiten zu kennen, so wie es bei uns als Individuen, als Menschen selbst ja auch, wir werden jetzt, ohne dass ich so näher nahe treten, wenn er fragt, aber wir werden wahrscheinlich jetzt nicht mehr die besten 100-Meter-Läufer auf dem Planeten. Ja? Da hätten wir vielleicht früher anfangen müssen. Oder Turner oder Fußballspieler. Also sind wir in der Lage, unsere persönlichen Möglichkeiten richtig einzuschätzen und uns einzubringen. Und Organisationen doch genauso. Wenn ich eine Organisation bin und irgendwo vielleicht, ohne jetzt irgendwie Region, aber ich bin auf der Schwäbischen Alb oder ich bin irgendwo im tiefsten Thüringen, dann kann ich vielleicht nicht so spielen wie das Start-up in Berlin-Kreuzberg oder in Hamburg, irgendwo in St. Pauli. Kann ja sein, dass ich vielleicht auch dahin will, aber da muss ich überlegen, wie mein Spiel ist, was ist mein Arbeitgeberangebot und mit welchen Führungskräften muss ich arbeiten und wie kann ich die Story erzählen. Und genauso, wenn ich ein alteingesessenes Maschinenbauunternehmen bin und bisher das alles relativ Old Work war, um mal das Gegenteil zu nehmen, und vielleicht sehr konservativ, und dann merke aber, dass ich jetzt vielleicht trotzdem für meine Maschinenprogrammierung ein paar ITler brauche, naja, sobald die quasi das Öl auf der Betriebsfläche riechen, sind die schon entfleucht, ja. Also muss ich vielleicht gucken, wie mache ich das? Wie mache ich denen ein Angebot, dass die hier bleiben, sich in der Kultur wohlfühlen, dass sie erstmal kommen und dann bleiben? Und da muss jedes Unternehmen mit seinen Möglichkeiten spielen. Wenn jetzt dieses Beispiel des konservativen Maschinenbauers, der anfängt, da einen auf New Work zu machen, aber es nicht durchhalten kann und es quasi dann so eine, ich sage immer, Lien, immer, weil wir hier die Babelsberg Studios haben, dass es dann eigentlich nur eine Filmkulisse ist. Und sie machen die Tür auf und dahinter ist halt Brandenburger Heide. Dann sind sie doch relativ schnell durchschaut. Dann brauche ich aber auch so nicht in den Arbeitsmarkt rausgehen, sondern dann muss ich meine echte Geschichte erzählen. Vielleicht aber auch mit an manchen Themen arbeiten und es umsetzen. Zum Beispiel die Firma Trumpf in Dietzing, die sehr erfolgreich ist mit Schneidegeräten schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Die hat beispielsweise eine Kooperation abgeschlossen mit dem KIT, dem IT-Zentrum in Karlsruhe, und hat dort Leute angesiedelt, ja, die da auch in Bermuda-Shorts rumlaufen konnten, weil sie vielleicht dann im eher konservativen Werk nicht so gern gesehen werden oder da Irritationen entstehen bei den Ingenieuren der älteren Garde. Und ich glaube, so müssen Unternehmen eben schauen, wie sie diese Verbindung hinbekommen. Ein gutes Beispiel ist auch die Firma Viessmann, Heizungsbauer, die sich einen sehr modernen Anstrich geben, jetzt auch durch den jüngeren CEO, aus der Familie kommt, der im Grunde sagt, wir brauchen neue Botschaften, die haben sich dann Purpose gegeben oder so eine Sinnstiftungsbotschaft, die mit den Mitarbeitenden, die werden dort als Familie bezeichnet, die Mitglieder der Familie, immer mit über 10.000 Beschäftigten. Also eine andere Geschichte zu erzählen, die aber zu dieser Organisation passt, die vielleicht doch ein sehr traditionelles Unternehmen ist, und andere müssen gucken, was ihre Story ist und da der eigenen Linie folgen, ja, dem eigenen Weg folgen. Das ist die Empfehlung.
Also praktisch muss ich gucken, wo komme ich her, und es gibt halt eben diese Bilder New Work, aber es hat es ja auch immer gegeben. Wenn mir ein Beispiel noch einfällt, so das ist ein bisschen aus den Nullerjahren, das waren dann halt Unternehmensberater, Investmentbanker, bis zur Finanzkrise waren das ja, wurden sie ja sehr stark terrorisiert in der Wirtschaftswelt.
Ja.
Und dass Roland Berger der Traumarbeitgeber ist und hatte damals auch in einigen Studien durchaus so die Nummer eins gemacht bei der Arbeitgeberbeliebtheit von Technikern und Wirtschaftswissenschaftlern. Das ist jetzt bei New Work halt ein bisschen ja, Berlin-mittiger, es ist ein bisschen cooler, es ist schneller. Aber wie kann man denn im Prinzip seinen Ursprung finden als Arbeitgeber? Wenn ich jetzt ein Beispiel, ich habe ja hier auch, wir haben viel über den Bau geredet. Der Bau soll jetzt mehr schneller und mehr bauen, weil es einen Mangel gibt. Der Bund hat Förderprogramme aufgelegt. Die Bauindustrie sagt, wir kriegen die Leute nicht mehr ran. Wir können das alles nicht mehr. Sie starten wieder große Imagebroschüre-Kampagnen und sagen, dass der Bau auch für Frauen gut ist und ernstig ist. Was lief da falsch? Warum tun die sich so schwer am Arbeitsmarkt und auch bei den jüngeren Generationen, genügend Mitarbeiter zu finden?
Da haben wir natürlich da haben wir natürlich diese Metaeffekte aus unseren Bildungssystemen. Also Metaeffekt meine ich einfach so übergelagerte Effekte, dass irgendwie die Akademisierung der Arbeitswelt sehr stark gepusht wurde und das natürlich dazu führt, dann insgesamt dazu führt, dass auch ein Gesellschaftsbild sich verändert. So hat dann, ich würde mal sagen, vielleicht in einer gewissen Zeit jemand, der auf dem Bau gearbeitet hat, ein sehr gutes Ansehen gehabt. Oder auch Menschen, die früher in der, oder die, oder wenn man in der Bank, im Bankwesen gearbeitet hat, vielleicht bis zur Finanzkrise und dann plötzlich waren Banken wieder, irgendwie plötzlich wieder böse. Sie haben es gerade gestreift als Thema. Oder auch in der Flugindustrie. Und heute würden dann vielleicht auch zu sagen, ich bin Kapitän oder arbeite als Steward, Stewardess, und plötzlich sagen andere Leute wieder, ja, das ist aber vielleicht, finde ich nicht so gut. Und ich glaube, jede Branchen haben immer wieder ein gewisses Image. Dann haben wir diese Akademisierungsdynamiken. Und das gilt es eben als Paradigmen, als wie Wellen zu brechen. Und wenn ich das brechen will, muss ich das mit einer eigenen Story versehen und muss dem eine positive Konnotierung geben, dass Menschen sagen, das finde ich attraktiv und es geht. Ja, das passiert ständig. Wir ändern unsere Meinung, wir blicken plötzlich auf irgendwas und sagen, das ist jetzt doch gut oder und das Meinungsbild gesellschaftlich und auch bei uns als Individuum verändert sich. Und wenn wir jetzt an diesem Beispiel Bauindustrie sind, ich habe das im Buch ja auch ein Beispiel erwähnt, dann muss eben so eine Bauindustrie vielleicht deutlich früher investieren und in Schulen gehen und frühzeitig auch potenzielle Bewerber ansprechen, männlich, weiblich, divers, ja, und einfach die frühzeitiger identifizieren, bevor sie im Grunde sagen, ich will was anderes machen. Und es gilt aber für andere, es gilt vielleicht für Behörden genauso mit Polizeiberufen oder Sicherheitsberufen, was auch immer. Und wer das nicht macht, der findet sich halt viel später schon in einem in einer Arbeitsmarktdebatte, wo vielleicht dann Akademisierungsthemen schon gegriffen haben, jemand will dann schon studieren, dann wird er keine Ausbildung machen oder vielleicht gar nicht bereit sein, in so einen Beruf reinzugehen. Also wenn die weiter gewisse Branchen ihre alten Pfade beschreiten, dann werden sie natürlich, zumindest im inländischen Bewerbermarkt, große Probleme haben. Dann müssen sie vielleicht eher im Ausland nach Kandidaten fischen. Das machen ja viele Branchen, Engpassberufe wie Pflege und ähnliches. Ich mache es jetzt gerade aktuell als ein Projekt für Lehrer sogar zum ersten Mal in Deutschland, dass wir die aus dem Ausland nach Deutschland bringen. Das läuft ganz gut an. Also insofern, da muss jeder schauen, welche Wege er wählt. Aber meine Empfehlung ist für solche Industrien frühzeitiger in die Bewerberströme, in Anführungszeichen, reinzugehen. Aber das ist natürlich ein Invest. Ja, da muss man mit ein paar Jahren Voraus sagen, die kommen ja nicht gleich raus, wenn ich die mit 12, 13 anspreche oder 14, 15. Also wann sind sie dann bereit für die Lehre? Oder auch später da beruflich tätig zu werden. Das muss schon früher passieren.
Ja, aber es ist ja dann, wenn wir denn beim Bau, wir hören jetzt viele dieser Stimmen, nein, das will keiner mehr, die Gesellschaft, die Metathemen, also dass alle irgendwie in saubere akademische Berufe wollen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, was hat denn da die Bauindustrie auch gemacht, um den Job sicherer zu machen? Sie hätten sich industrialisieren können. Das heißt also auch mehr oder spannende Technik anbieten können und ich
Ja,
immer nur
das
das,
teile ich.
was auf dem Baumarkt, was man so als Laie auch im Baumarkt bekommt, sich angucken können, das hätte der Bau machen können. Und das
Ich
muss
glaube auch,
dann
dass das bei modernen
kommuniziert werden.
Baufirmen übrigens stattfindet, der Fakt. Also ich glaube, wir müssen, wenn Sie jetzt sehen, dass viel experimentiert wird mit 3D-Druck und ähnliches. Das sind schon spannende Themen, ja, ähnlich wie wir es praktisch in den Automobilfabriken in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Natürlich, klar werden auch Arbeitsplätze abgebaut, aber sehr viel Entlastung auch für das, was früher schwere Arbeit war, wird durch Roboter übernommen, aber es gibt dennoch Arbeitsschritte, die von Menschen sehr gut gemacht werden können, und Mensch und Maschine arbeiten gut zusammen, ja, und das wird auch viele Jahre noch weiter so sein, ja, also ich glaube nicht, dass alles von Maschinen übernommen wird, auch wenn man hier in Grünheide, wenn man da reinschaut, bei den Bildern von Tesla schon sehr, sehr, sehr viel natürlich technisiert ist und automatisiert ist, aber es braucht trotzdem viele Menschen, die das organisieren, die Prozesse drumherum organisieren und Qualitätssicherung betreiben. Also insofern, da bin ich bei Ihnen. Ich glaube, da gibt es viele Ansätze. Das gilt natürlich auch von der Politik, das zu begleiten. Politik ist bloß teilweise oft mit der groben Hand unterwegs, ja, und kann nicht für jede einzelne Branche die Spezifika herausarbeiten. Ich würde sagen, wir leben in einem Land, wo es mit sehr vielen, bin ja hier im politischen Berlin, selbst einen Verband gegründet, dass sehr viele Verbände und Industrieverbände sonstige Vereine und Organisationen, Institutionen, Wissenschaft, wir haben Forschungsinstitute, die sind toll, ganz viel zur Verfügung steht. Und da muss ich knallhart sagen, das ist eine Verantwortung von einer Branche und auch von jedem einzelnen Unternehmer. Das ist jetzt leicht zu sagen, wenn man sicherlich, wenn man, kann man jetzt so als Autor und angestellter Manager vielleicht leicht sagen, aber ja, das sind die Herausforderungen, die man annehmen muss. Ich glaube, die sind zu bewältigen, aber dann muss man eben eine gute Geschichte erzählen und auch die Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind. In einem veränderten Arbeitsmarkt, da kamen wir ja her, reichen dann vielleicht die Maßnahmen der letzten Jahrzehnte nicht mehr. Dann muss man zum Neuen greifen, muss sich informieren. Und das ist auch das, was ich in meinem Buch aufgreife, zu sagen, da gibt es viele Ansätze, die wichtig sind, und wenn sie allein im Unternehmen sind, in der Baubranche, ich habe selbst ein bisschen gejobbt in Studentenzeiten, da geht es schon teilweise ziemlich rau zu. Und da denke ich mir, naja, da sind aber genauso Führungskräfte unterwegs, ja, die auch einen gewissen Ton anschlagen. Und der ist ein bisschen rauer, ist doch völlig in Ordnung, das ist man auch gewohnt da. Aber auch da muss man sich verändern und anders mit den Leuten vielleicht umgehen. Ja, weil da will man auch Wertschätzung haben und Respekt und will auch einen guten Vergütungsthemen müssen angesprochen werden. Sicherheitsthemen hatten Sie angesprochen. Alles meines Erachtens möglich, aber dann muss man eben auch sich adaptieren. Wandel ist sozusagen für alle Beteiligten die Realität, und das wird weiter voranschreiten. Also da kann man nicht mehr 20, 30 Jahre den gleichen Schuh machen. Das wird nicht mehr reichen aus meiner Sicht.
Wo wir bei dem Thema auch sind, es wird ja an vielen, also die Wirtschaftsauguren, die sich so ein bisschen in diesem Feld tummeln, predigen es ja eigentlich immer noch, es wird alles smarter, es wird alles digitaler. Dieses Bild aus Kester in der Grünheide, eine Fabrik ohne Arbeiter spielt eine Rolle. Dann kommen diese ganzen Debatten, wenn das jetzt alles so weitergeht. Ja, es ist vielleicht eine Debatte, die man führen muss. Also wenn das alles so weitergeht, es wird alles immer smarter, immer digitaler, Industrie 4.0, 5.0, 10.0, was auch immer. Ist das wirklich so eine Substanz, oder wird auch in der Arbeitsbevölkerung 2035 es immer noch irgendwelche Jobs geben, wie Busfahrer, wie Krankenschwestern oder Ähnlichen, die nicht durchdigitalisiert werden sein können?
Ich glaube, dass wir, ich nenne es auch so ein Stück weit die Renaissance der menschlichen Arbeit, weil im Grunde ist es wie ein Pendel. Jetzt könnte man sagen, naja, Automatisierung, die wurde ja schon auch verteufelt teilweise, wenn Sie sich die Medienbilder anschauen, da war auch schon mal so ein Roboterkopf in den 60er Jahren auf irgendwelchen Spiegel-Deckblättern und so, und da wurde in Bildzeitung, wie auch immer, jetzt kommt die große Automatisierung und der Mensch wird nicht mehr gebraucht. Was ist passiert? Wir haben die Zahlen aktuell auf dem Tisch. Es hat noch nie so viel Arbeit auf diesem Planeten gegeben. Noch nie so viele Arbeitsstellen. Und das heißt nicht, dass alles gut ist. Es gibt auch viele natürlich Arbeit, die man vielleicht besser gar nicht haben sollte, weil sie grausam ist und ungesund und gefährlich. Aber auch in diesem Land und mit Sicherheit auf diesem Level hat es noch nie so viele Arbeit gegeben. Und jetzt könnte man sagen, kann das denn anders werden? Ja, vielleicht, weil wir nicht mehr genügend Beschäftigte haben. Aber fragen Sie sich mal selbst, Jetzt haben wir gar nicht mehr. Früher ist man auf eine Tankstelle gefahren, da gab es vielleicht sogar mal einen Tankwart. Ja, das war ja Service. Ich war jetzt gerade in Österreich, in Wien einkaufen, und da wurde mir an der Kasse noch wurden mir meine Sachen eingepackt. Ja, ich war sehr beeindruckt und habe mich sehr gefreut und habe mir dann überlegt, es war auch relativ teuer, ja, dachte mir, wie ist denn das eigentlich? Wie finde ich das eigentlich? Bin ich bereit, mehr zu bezahlen? Und habe dann diesen Service. Es war sehr angenehm. Man hat das schon fast, wir sind ja schon fast runtertrainiert. Ja? Und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial ist für Tätigkeiten, selbst wenn es den, diese Diskussion, selbst wenn es den Taxifahrer nicht mehr braucht, weil es autonome Fahrsysteme erledigen, gibt es aber trotzdem ältere Menschen, die sowas nutzen und vielleicht mal ihr Gepäck aus dem dritten Stock runtergetragen brauchen zum Fahrzeug, damit das Fahrzeug, dieses autonome Fahrzeug, eigentlich vielleicht zum Flughafen fährt oder zum Bahnhof. Also gibt es wieder andere Dienstleistungen, die entstehen. Wir haben, es wird vielleicht weniger auf der Fläche gekauft in irgendwelchen Shopping-Malls oder Einkaufsläden. Dafür kommt mehr nach Hause. Ob wir jetzt das gut finden, dass es diese Mikrologistik entstanden ist als Dienstleistung und man sich selbst irgendwie den Kasten Bier nach Feierabend nach Hause bestellen kann per App, es ist einfach da. Wir sollten nur schauen, und wir nehmen das gerne an, dass es natürlich auch gute Arbeit ist, dass die gut bezahlt ist, dass die Leute auch gute Jobs und sichere Jobs haben. Aber wir sehen doch, dass mehr Arbeit entsteht. Ja? Und jetzt gibt es die Taxifahrer und die Uber-Fahrer oder wie auch immer. Und macht das Sinn? Das wird die Gesellschaft meines Erachtens beantworten, ob sie dazu bereit ist, das zu bezahlen. Ich finde das gut. Das ist eine Erweiterung der Dienstleistung für Menschen. Ich habe heute Mittag mir mein Essen hier ins Büro bestellt, weil ich die Zeit hier verbringen wollte. Das war sehr sympathisch. Da wurde mir das Essen gebracht, irgendwo im Restaurant zubereitet. Ich musste nicht dahin gehen. Da sitzt aber trotzdem noch jemand, oder da ist jemand, der das Essen kocht und zubereitet. Jemand hat es zu mir gebracht. Ich finde, das ist eine tolle Veränderung. Aber natürlich müssen es den Menschen auch gut gehen. Also insofern, ich habe da eine sehr positive Sicht auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Viel mehr Arbeit, hoffentlich auch viel mehr Arbeit in unterschiedlichsten Facetten. Vielleicht auch nicht mehr nur Vollzeitarbeit, weil Leute sagen, das mache ich, ich mache das auch als Rentner, als Dienstleistung irgendwie 3 Stunden pro Woche. Ich trage mich irgendwo per App ein, dann kriege ich die Arbeit. Ich kann auswählen, ob ich das für das Geld machen will. Ich brauche es ja nicht mehr machen. Ich mache es on top, um vielleicht meine Rente ein bisschen aufzubessern. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die, glaube ich, die Zukunft der Arbeit für uns bereitstellt. Und die ist positiv. Das ist schön.
Also ja, diese Bilder,
Bin
das
ich zu
war hatte.
euphorisch?
Ja, es ist
Du siehst
immer
so
so.
euphorisch.
Aber das ist ja dann halt irgendwie so, wenn man, ich bin ja immer so auf so einer etwas plakativen und überspitzenden Art und Weise hier im Interview unterwegs. Aber es wurde ja immer dann so suggeriert, ja, das wird alles digitalisiert und die wenigen Jobs, die es dann noch gibt, sind halt, wie gesagt, New Work. Und das heißt, wir müssen uns dann darum kümmern, diese zu bekommen. Und da muss dann der Obstkorb bereitstehen und
Nein,
das muss alles
das
nach.
ist genau das, was ich mit Bullshit meine. Ja, und sorry für den Begriff, er ist ja eigentlich nicht schön. Ja,
Wir hier hören
will
nur
jetzt schon,
Erwachsene.
wer will schon über Kuhmist reden? Aber am Ende
Ja.
ist das Kuhmist, weil nein, wir haben mehr Arbeit. Es gibt Vielfalt von Arbeit in Rollen, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und es sind ja, manche sagen, es gibt ja irgendwie auch nochmal jemand, der sagt, es gibt auch Bullshit-Jobs und so. Ja, okay, aber das sollen wir doch die Menschen mal bewerten lassen. Gerade in einem Arbeitsmarkt, wo so viel Vielfalt möglich ist an Arbeit, und Vielfalt ist ein starkes Stichwort, Vielfalt in jeglicher Form, kann ich ja auch. Muss ich nicht jeden Job machen? Ich kann mich weiterentwickeln, ich kann mich weiterbilden. Ich habe gerade in so Ländern wie unseren, wir sind ja hier nicht im Land, wo es kein Weiterbildungsangebot gibt. Es gibt vielfältige Weiterbildungsangebote. Ich kann mich also weiterentwickeln, dann mache ich was anderes, habe vielleicht mal irgendwann Fliesenleger gelernt und habe aber Spaß an Programmieren, dann bin ich irgendwann Programmierer oder so. So, oder ich habe Juristen kennengelernt, die programmieren, ja, weil sie sagen, ich irgendwie die Bits and Bytes, das ist irgendwas für mich. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich Jurist geworden bin. Also Mediziner, die im Grunde ich kenne Mediziner, ja, weil ich auch im Krankenhauswesen unterwegs bin. Die sind Geschäftsführer, die sagen heute, ich bin BWLer eigentlich. Ja. Ich habe nochmal hier mein Manager-Seminar nachgeholt, weil das macht mir viel mehr Spaß hier, das so zu managen und zu führen und so. Und früher habe ich mal operiert. Also, das ist doch spannend und da geht uns die Arbeit absehbar nicht aus. Und selbst wenn die Mähroboter kommen, dann werden wir diese Roboter besteuern und werden davon wiederum andere Arbeit organisieren können. Also ich habe da eher eine positive Sicht auf die Arbeitswelt, aber natürlich müssen wir gucken, dass wir auch alle mit auf die Reise nehmen. Ja, dass wir dieses Unterstützungs- und Weiterbildungsangebot, dass es auch ankommt, dass die Leute wissen, dass sie was tun müssen, dass sie am Ball bleiben müssen, lebenslanges Lernen, das muss man auch kulturell verankern. Ja, also wir müssen eine Weiterbildungsnation sein, die ständig, und die das ja auch als Potenzial in sich hat, ja, auch ständig über zu gucken, was ist das Nächste. Wir brauchen eine Offenheit, dass die Arbeitgeber nicht sagen, ach Gott, aber hier haben sie einen Bruch in ihrem Lebenslauf, da waren sie mal 2 Jahre, was haben sie denn da gemacht? Ja, da habe ich mich um meine kranke Mutter gekümmert. Ach so, naja, da weiß ich nicht, ob ich sie einstelle. Keine Ahnung, also das muss weg, ja, diese Vorurteile und dieses Bewerten von geraden Lebensläufen, das ist für mich viel mehr New Work, ja, als irgendwelche verdammten Obstkörbe in Berlin Mitte, ja, oder irgendwelche Lavalampen, die oder Activity-Based Workplace und so. Alles nett und okay und tolle Räume mit Urwald, Hintergrund und so, aber das ist nicht die neue Welt der Arbeit. Das sind die Kulissen.
Was bitte sind Activity-Based Workplaces? Ja, sorry, also so viele Menschen aus Berlin-Mitte sind wahrscheinlich nicht in meiner Podcast-Hörerschaft. Das würden wir gerne wissen. Was ist damit
gemeint? Achso, das gehe ich gerne nochmal kurz drauf ein. Ja, das ist auch wieder so ein Hot Shit, ne, wie man dann sagt. Und vielleicht ist es eigentlich für manche sogar schon wieder Old Hot Shit. Aber nein, das ist so, naja, es ist das Credo, dass wir ja unterschiedliche Arbeitsmodi haben. Entweder sind wir jetzt wie wir beide im Gespräch und dann ist man vielleicht auch mal laut, weil die anderen, wenn man im Großraumbüro sitzen, würden sagen, hey, ich spreche nicht so laut, ich bin hier gerade am Nachdenken, ja, und mache gerade ein Konzept. Also sagt man ja, der gerade ein Konzept macht, der geht vielleicht ins stille Kämmerlein, ne? Da steht irgendwie so ein abheuersicherer Glaskasten mitten im Großraumbüro und dann kann er sich reinsetzen und das, oder es ist ein Nebenraum, der sehr schön gestaltet ist und diesen Raum kann ich buchen für meine Activity und der Workplace, der Arbeitsplatz, den suche ich mir für meine Activity im Büro. Und also ist das sozusagen wieder was momentan auch teilweise mit Apps dann buchbar ist in der Firma. Ich komme rein und kann mir meinen Arbeitsplatz aussuchen. Da gab es so ein paar Vorreiterfirmen wie Microsoft, die haben das in München in ihrem neuen Büro installiert. Das selbst, da konnte jeder, wenn er reingekommen ist, hat er sich aus seiner Box seine Sachen geholt und geht dann zu dem Platz, den er an dem Tag braucht. Ist es mehr Gesprächszeit? Ist er da? Ist er vielleicht mit 3-4 Leuten im Teammeeting? Dann gibt es einen anderen Raum dafür, das kann man buchen. Das ist Activity-Based Workplace als Methode oder als Tool oder wie auch immer. Und das ist jetzt auch nichts besonders Neues. Vielleicht haben wir das schon immer gemacht. Jetzt hat es halt einen Namen. Jetzt ist es per App organisierbar oder auf einer Webseite im Intranet, SharePoint, kann man sich da anmelden und dahin buchen. Ich glaube, jetzt für mich nichts Revolutionäres, aber einfach nur, ja, das ist das, wie wir vielleicht jetzt manche Büros organisieren. Das gilt aber sicherlich nicht für alle Arbeitenden und auch nicht alle Organisationen. Es ist nur ein Angebot, ein Medium. Ja.
Hey, also dieses Bild von New Work, wir haben es überzeichnet, es gibt ja in gewissen Elementen immer mal wieder und es ist auch ein Medienphänomen. Aber wenn Sie jetzt einem jungen Arbeitnehmer, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber grundsätzlichen Rat geben sollten für dieses Arbeitsleben, was sich da zeichnet. Es wird wahrscheinlich nicht in Berlin-Mitte sein mit dem jetzt vielbeschworenen Obstkorb. wie wird es sein? Wie wird es sein und wie kann man sich in diesem Arbeitsleben gut behaupten?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich glaube, die kann ich pauschal so nicht beantworten, weil sie sehr stark für das Individuum passen muss. Und ich glaube, wir müssen anerkennen, und das ist jetzt auch nichts Neues, logischerweise, dass natürlich jeder Einzelne unterschiedliche Bedürfnisse hat und Wünsche hat. Und in dieser Arbeitswelt ist das Tolle, dem, was wir vielleicht jetzt neue Arbeitswelt nennen oder dem, wie die Arbeitswelt sich wandelt, New Work hin oder her, wie wir es nennen. Manche sagen ja schon New Normal, ja, die neue Normalität. Naja, was ist denn übermorgen? Die neue Normalität. Also, dass da alle Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten drin sind, dass ich nicht mehr vielleicht wie viele ältere Generationen so einen Spießrutenlauf von Bewerbungsschreiben habe und teilweise wochenlang warten muss, bis mir eine Firma eine Rückmeldung gibt. Heute kann ich sagen, ne, ich bewerbe mich, ich will das sehr easy haben, dann finde ich eine Firma, die auch bereit ist, auf diesem easy Bewerbungsweg, einen leichten Bewerbungsweg, mich anzunehmen, dann kann ich darüber bestimmen. Das hätte ich früher nicht gehabt. Oder ich bin jemand, der noch in sehr konservativen Unternehmen auch arbeiten will. Ich mag diese Umgebung. Da werden noch Werte ganz hochgestellt im Sinne von, also so traditionelle Werte, und dann, da will ich lieber da arbeiten, da muss ich mich vielleicht dann anders dieser Firma nähern. Also dass jeder auch die Bewerbenden, egal auch in welchem Alter, ich habe gerade hier jetzt jemanden, der bei uns Alter von Mitte 60 angefangen hat. So, und da sagt, ich will aber noch mal ein paar Jahre arbeiten. Also insofern auch in unterschiedlichsten Alter, Bedürfnissen sagt, das und das hätte ich gerne, wo passe ich denn hin, sich da selbst auch sehr ehrlich macht und dann auf den Arbeitsmarkt zugeht und auch nicht aufgibt, sondern Arbeit ist da und wir sagen immer auch in der Personaldienstleistungsbranche, das muss matchen, das muss zusammenpassen, wie Topf und Deckel, und das ist heute mehr denn je möglich bei der Vielfalt von Arbeit, die da ist, der Vielfalt der Rollen, Vielfalt des Angebotes, und insofern ist es eigentlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Herausfordernd für Arbeitgeber vor allem, aber auch natürlich spannend für Arbeitnehmer, oder Arbeitnehmende, die einfach sich auch verändern wollen immer wieder oder neu im Job sind. Ganz viele Möglichkeiten. Und ich sage immer, die Empfehlung ist eigentlich, auch an jüngere Bewerber, sucht irgendwas, wo ihr viel lernen könnt. Das heißt aber nicht, ständig Jobhopping durch Lernen zu machen, sondern einfach lernen, neugierig sein, viel für sich mitnehmen, eine Umgebung finden, wo man mit guten Leuten zu tun hat, wo man sich wohlfühlt, wo man das, was ich als Jobheimat bezeichne, irgendwas wie Jobheimat erleben darf. Ja, irgendwas, was ein bisschen Heimatgefühl gibt und nicht nur ein Arbeitsplatz ist. Ja, also so ein bisschen zu schauen, wo sehr guter Vibe ist, würde man jetzt sagen, und man sich wohlfühlt und das sich echt anfühlt, die Leute echt sind, und das ist, glaube ich, so die Empfehlung. Weil das macht dann andere Organisationen auch wieder besser, weil sie im Grunde sehen, dass Menschen danach suchen und dann sich darum bemühen, auch echtere Kulturen zu schaffen. Und der Wettbewerb um bessere Kulturen, das ist was Positives. Organisationen, die einfach besser werden, echt sind und nicht irgendwie am Ende trotzdem das, wo übrigens New Work herkommt, Friedhof Bergmann gesagt hat, das ist das, warum er geglaubt hat, als Urvater von New Work, dass Arbeit eine milde Krankheit sein muss oder ist. Das glaube ich nicht, wenn Arbeit gut organisiert ist in Organisationen und die fair sind, dann muss es nicht eine milde Krankheit sein für Angestellte.
Vielleicht dann zum, ich bin ja sehr kritisch unterwegs gerade, aber gibt es nicht auch in Ihrer Erfahrung schon Menschen, die so ein bisschen mit dieser Überzahl und Vielzahl von Möglichkeiten überfordert sind, dass wir dass wir einfach sicherlich wird bei einigen Berufen sich alle 3 Minuten irgendjemand bei LinkedIn melden und sagen, ich habe da noch einen Job und diesen Job und man hat kaum den Arbeitsvertrag unterschrieben, die Tinte ist noch nicht trocken, dann geht man wieder zum anderen und man hat dann einfach durch diese Übermaß an Möglichkeiten findet man nicht mehr wirklich so eine innere Heimat.
Aber ich glaube, die innere Heimat muss dann der äußeren Heimat vorausgehen. Sie haben ja recht, natürlich gibt es viel mehr Angebote, aber das ist so, wie wenn Sie im Grunde auf ein Einkaufsportal gehen, ohne jetzt die Firma mit dem großen A zu verwenden, oder Sie vielleicht in so eine Shopping Mall gehen, wo der Überfluss an Produkten und auch Essensangebot, oder Sie sind bei diesen Streaming-Diensten, wo Sie sagen, was gucke ich denn heute? Ich kann ja alles gucken, ja. Früher bin ich in die Videothek und war froh, wenn der Film noch da war am Samstagabend, den ich unbedingt gucken wollte. Nee, war schon drei Wochen vorher vorreserviert. Mist, ja. So, und heute haben wir das, wie man so schön sagt im Englischen, on your fingertip. Ja, das ist verfügbar quasi per Fingerdruck auf unserem Smartphone. Und ich glaube, dass es genau diese innere Klarheit für den Einzelnen braucht, zu sagen, was will ich wirklich? Ja. Und übrigens ist auch sogar eine Leitfrage von Bergmann, ja, was immer mit der Betonung, was man wirklich, wirklich für sich will, das muss schon auch das Individuum machen. Und wenn das Angebot aber da ist, ist es umso wichtiger, diese innere Reise erstmal zu machen, sagen, was will ich wirklich? Und dann muss ich mich doch gar nicht verwirren lassen von dem großen Angebot, sondern das, da gucke ich erstmal rein. Deswegen sage ich da auch Kontinuität reinzubringen. Auch wenn dieses, also immer die Angst ist, habe ich jetzt gerade einen spannenden Job verpasst, den mache ich jetzt mal. Und den mache ich auch mal mindestens 1, 2, 3 Jahre, um in meinem Leben Kontinuität zu haben. Weil ich weiß nicht, ob das für jeden einzelnen Leben lang gut ist, einen Partnerwechsel zu haben, alle 2, 3 Jahre. Kann man ja machen. Ja, aber wenn man dann 80 Jahre alt wird, hat man dann relativ viel erlebt. Also ist der Mensch eigentlich grundsätzlich auch nicht so ausgerichtet. Und ich glaube schon, dass er auch bei der Arbeitsplatzwahl schauen sollte, was erfüllt gerade das, darin auch mal gut zu werden, sich zu professionalisieren. Und übrigens, ich glaube sogar, dass es, deswegen erleben wir, ohne da jetzt einen Werbeblock reinzusetzen, auch als Dienstleister natürlich eine starke Rolle, weil wir natürlich viele mittlerweile gar nicht mehr nur die Arbeitgeber begleiten. Das ist eigentlich da, wo Personaldienstleister und Personalberater herkommen. Sondern mittlerweile begleiten wir eigentlich die Beschäftigten, die sagen, ach, ich suche jetzt die und die Arbeit, ich würde gerne mal beim Großkonzern arbeiten, aber irgendwie habe ich keine Lust, mich da zu bewerben. Dann sagen wir, dann machen wir doch für Sie. Wir nehmen Sie bei der Hand, komm, lass uns mal gucken, was wir da hinkriegen. Wo wollen Sie denn hin, in welche Stadt? Und also, dass eigentlich das auch wieder eine Dienstleistung ist, die belebt wird, weil ursprünglich so einmal auf der Arbeitgeberseite, weil die finden natürlich aktuell, natürlich brauchen die uns auch, aber wir auch den Menschen begleiten. Und ich glaube, dass es dieses Unterstützungsangebot, das Coaching, immer mehr braucht bei der Vielfalt von Arbeit, die da ist und die Leute natürlich auch irritiert sind, zu sagen, ah, was soll ich denn machen? Und da muss es zukünftig auch noch ein besseres Angebot geben, auch von staatlicher Seite, behördlicher Seite, wenn möglich, über Bildungsportale, die vernetzt sind wieder mit privaten Anbietern, sodass ich mal für mich ein sogenanntes Assessment machen kann, wo stehe ich denn gerade, was sind meine Kompetenzen, Fähigkeiten, was ist das, was mich intrinsisch treibt? Und das, wenn man das gut kennt, und die Analyse für sich gut gemacht hat. Ich glaube, dann wird man auch sicheren Drittes auch in der Arbeitswelt voranschreiten können, weil das die Angebote sind großartig und gut. Da kann man sich auch mal Fehlentscheidungen treffen, dann korrigiert man das wieder. Aber das einfach sich selbst die Zeit nimmt, rauszufinden, wo man hin will und da auch ein bisschen zu investieren, da ist jeder gut beraten. Ist das einigermaßen versöhnlich für Sie?
Ja, es ist versöhnlich. Der Kritiker ist überwunden. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Da freue ich mich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für den spannenden Austausch. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann.
Ja, heute packe ich alte Punk-Klassiker auf die Future Sounds Liste. Die Dead Kennedys. Das wurde jetzt, ich bin ja, es ist alte Musik und ich möchte mich nicht in die Ukraine-Geschichte einmischen, aber der Text ist wirklich relativ interessant. Ich packe es auch nochmal in den Wikipedia-Artikel dazu in die Shownotes bei den YouTube-Kommentaren, also bei Spotify geht's ja nicht. Jello Briach, ja, übrigens interessante Namensgebung. Jello bezieht sich auf Jelly, das ist so eine Eismarke in den USA. Und Biafra ist ein Krieg in Afrika gewesen in den 60er Jahren und diese Punk-Klassiker möchten ein durchgehendes Thema in ihrem Werk haben, die Verknüpfung der westlichen Konsumkultur mit den Kriegen in der dritten Welt, wobei man heute ja Länder des Südens sagen sollte. Aber 80er, als der Song auf die Bühne kam, war das so eine Frage. Und es ist übrigens eine Abrechnung mit linken Gutmenschen, die völlig pazifistisch sind und Urlaub in Kambodscha, also Kambodscha, meint in Krieg der und das Schreckensregime von Pol Pot, das bis 75 in Kambodscha eben wütete. Ich glaube, eine der, das weiß ich aber nicht genau, Terrorherrschaften, die den meisten Kambodschanern, den höchsten Anteil an Bevölkerung, ich glaube, 1 Million von 4 Millionen Kambodschanern das Leben gekostet hat. Und das ist halt immer so ein bisschen der Konflikt zwischen Krieg, den man führt, und Menschenrechten, die verletzt werden, hier wieder. Und dann nochmal so eine kleine Reminiszenz an Deutschland. California über alles. Naja, es ist halt Punkrock. Ist jetzt alles auch schon 42 Jahre alt. Aber mir kam das mal wieder eins. Ich habe es in der Jugend sehr häufig gehört und höre es heute auch noch ab und zu. Viel Freude mit den beiden Songs.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.
Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.